Im Sommer war der Hafen von Deichgraben ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Nicht nur die Sportbootinteressierten trafen sich hier, sondern auch Leute aus dem Dorf, die ein Schwätzchen halten wollten, und ein paar Ausflügler, um sich am Imbisswagen ein Fischbrötchen, Kaffee oder Bier zu genehmigen. Und natürlich den Blick auf das Wasser, den man hier von der Kaimauer hatte, zu genießen. Aber jetzt in der Nebensaison waren schon viele Boote an Land gebracht worden. Haferkorn stellte den Passat auf dem Parkplatz des Hafens ab. Drüben vor dem Clubhaus lehnte ein Fahrrad. Wahrscheinlich war jemand im Büro, um sich um ein paar Angelegenheiten des Vereins zu kümmern. Haferkorn hatte Frieda und Torben auf der Fahrt vom Paulsenhof zum Hafen berichtet, was für ein Einsatz sie erwartete. Ein junges Paar hatte am Morgen am Strand der Insel einen menschlichen Schädel gefunden. Die Wasserschutzpolizei war zuerst vor Ort gewesen und hatte die Kripo benachrichtigt. Der Leiter der Mordkommission, Nick Wahler, war an diesem Sonntagmorgen mit seinem Umzug von Lübeck nach Itzehoe beschäftigt, weshalb Haferkorn zugesagt hatte, sich der Sache anzunehmen. Ein Fall für die Mordkommission würde es aber erst werden, wenn der Schädel nicht älter als ein Menschenleben war. Nur dann, wenn die Möglichkeit bestand, dass der Täter überhaupt noch lebte, würde es eine Morduntersuchung geben. Drüben an der Kaimauer hatte das Tochterboot der Bürgermeister Weichmann, eines Streifenbootes der Hamburger Wasserschutzpolizei, festgemacht. Der Bootsführer hielt sich nicht lange mit Vorreden auf, als sie auf Deck waren. Thomsen. Moin, Kollegen. Haferkorn drückte ihm die Hand und stellte Frieda und Torben vor. Das Boot legte unter den neugierigen Blicken der Kommunalarbeiter ab, die den Parkplatz reinigten. Der Bootsführer orientierte sich an den gesetzten Priggen, die für einen Laien wie Haferkorn aussahen wie im Wasser stehende umgedrehte Hexenbesen. Er erkundigte sich nach den seltsam anmutenden Reisekruten, und Thomsen erklärte ihm, dass die Priggen Fahrwasserkennzeichnungen waren. Sie kennzeichneten flaches Fahrwasser und halfen den Bootsleuten, die Fahrtränder zu erkennen, um nicht im Schlick zu landen. Immer wieder bildeten sich im Bereich der Binnenelbe Schlickberge, die in früheren Zeiten zur Landgewinnung durch Stacks, steinerne Leitwälle, gesichert und aufgeschlickt worden waren. Irgendwann war durch eine Landerhöhung ein Bewuchs der Schlickberge erreicht worden. Elbinseln wie Barksand waren so entstanden und zum Anbau von Korbweiden oder Obstbäumen genutzt worden. Mittlerweile waren die Elbinseln Naturschutzgebiete, die von der Naturschutzvereinigung NAVE überwacht wurden. Ein paar Minuten später kam Barksand in Sicht. Ein dichter Schilfgürtel zog sich am Ufer entlang. Weiter nördlich konnten sie einen Sandstrand erkennen, auf den flache Wellen schlugen. Dahinter erhob sich ein dichter Wald. »Früher sah das hier nicht so verwildert aus«, erklärte Thomsen. »Ich war ein paar Mal mit meinen Kumpels in der Kneipe.« Er lachte, und die Falten um seine Augen wurden tiefer. »Ich weiß nicht mehr, wie wir hier weggekommen sind. Wir hatten alle mächtig die Lampen am Brennen.« »Wie lange gab es diese Kneipe auf Barksand?«, fragte Haferkorn. »Bis Anfang der 2000er, denke ich«, antwortete Frieda. »Mein Vater hat sie auch regelmäßig frequentiert, als er jung war.« »Die Geschichten, die er erzählt, die willst du nicht hören. Dass hier draußen niemand im Suff ertrunken ist, ist nicht zu fassen. Die sind ja alle mit ihren Booten rübergekommen.« Am Strand knatterte ein im Quadrat gespannter Streifen Flatterband im Wind. Sie waren am Fundort des Schädels angekommen. »Wir können da drüben anlanden«, sagte Thomsen. Er zeigte auf eine Schneise im Schilf, von der aus sie offenbar gut an Land gehen konnten. Sie legten an und warfen die Planke aus. Hinter dem Schilfgürtel führte ein Trampelpfad zum Strand, wo ein Wasserschutzpolizist auf einem Anglerstuhl saß, um ein Auge auf das brisante Fundstück zu haben. Der Schädel steckte im Schlick fest. Ein Totenschädel hatte immer etwas Bedrohliches an sich. Die leeren Augenhöhlen, der Kiefer mit den grinsenden Zähnen. »Beeilt euch«, riet Thompson, »das Wasser steigt weiter, der Strand liegt bald wieder unter Wasser.« Torben hatte sich einen Overall angezogen und Frieda half ihm, die Latexhandschuhe überzustreifen. Er stellte sich neben den Schädel, dessen totes Grinsen immer wieder von anrollenden Wellen ausgelöscht wurde. Torben machte zuerst mit seinem Smartphone ein paar Fotos von dem Schädel, bevor er sich hinhockte und ihn genauer betrachtete. Frieda stand auf der Trittplatte hinter ihm. Sie blickte in die dunklen Augenhöhlen, den freiliegenden Kiefer, die Krater der fehlenden Zähne. Die Haare auf ihren Armen stellten sich auf. Seit wann lag der Schädel hier auf der Insel? Torben legte vorsichtig mit den Händen den Schlick unterhalb des Schädels frei. Helle Halswirbel wurden sichtbar. Frieda starrte darauf. Noch mehr Knochen? Nicht nur der Schädel? Der Rechtsmediziner stand auf und zeigte nach unten. Sie nickte zum Zeichen, dass sie es ebenfalls gesehen hatte.